Ganz herzlich willkommen zu Maidons Meinung. Die Zahl des Tages ist 1 Million. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Neben mir Alfred Maidon.
Hallo. Eine Million oder eine Billion? Billion.
Ja, ich darf da nicht nuscheln, sonst genau. Gut. Aber warum die Zahl des Tages ist, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Wir schauen erstmal auf diverse Technologiewerte im Vergleich zum S&P 500, wie sie sich entwickelt haben seit 2016.
Genau, ich wollte mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Darum habe ich mal diese schöne Grafik mitgebracht seit 2016, die großen Techs, was sie so gemacht haben, nur Gutes, wie man schon sieht, vor allen Dingen, man sieht ganz schön hier, man sieht eigentlich kaum nur diesen Corona-Einbruch, der ja wirklich massiv war, der geht eigentlich auf in diesem Aufwärtstrend, aber tatsächlich seit diesem Corona-Tief haben die Tech-Werte nochmal beschleunigt. Die besten sind übrigens Apple und Microsoft mit rund 500% seit 2016, das Grüne ist Amazon, nur 400%. Und ja, doch deutlich abgeschlagen sind dann Google und Facebook mit ungefähr 250% seit 2016. Der S&P hat seitdem 120-130% gemacht. Also man sieht, die Techs laufen und die Techs laufen auch jetzt wieder. Die Ergebnissaison ist ja in vollen Zügen und die Ergebnisse bisher, es haben erst wenige Techs gemeldet, aber insgesamt läuft die sehr, sehr gut. Die Erwartungen sind deutlich übertroffen worden in über 80% der Fälle. Und das Gewinnwachstum liegt bei über 40%. Also alles top und ich glaube auch, dass es so gut weitergeht.
Wir werden ja auch über ein paar der Werte gleich noch im Detail sprechen.
Übrigens spricht niemand mehr von steigenden Zinsen. Das Thema ist völlig vom Tisch. Jetzt, ich habe es ja gesagt, jetzt geht der Fokus wieder voll auf die Unternehmensgewinne, auch vollkommen zurecht und ja, läuft.
Genau, da schauen wir gleich noch drauf. Manche Zahlen sind hier schon da, manche werden jetzt dann heute am Dienstag vorgelegt. Jetzt schon mal erstmal auf Tesla. Da könnten eigentlich auf dieser Grafik fehlen, sind auch eher Technologie, denn ja. Autobauer.
Da hätte der Platz aber nicht ausgereicht.
Stimmt. Oh. Alle zusammen.
Also seit 2016 sind es über 2000%.
Ja, dann wären alle anderen so am unteren Rand.
Genau, dann wären alle flach gewesen.
1 Billion.
Tesla macht alles flach, ja.
Die also mit Billion Dollar gestern zum ersten Mal in der Geschichte diese magische Marke durchbrochen.
Genau, gibt es ja, glaube ich, nur 4 Firmen, die das erreicht haben bisher. Das kam dann doch ein bisschen überraschend, weil ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich glaube sogar 100 Mal, als wir hier in diesem Bereich waren, dass ich glaube, dass wir dieses Jahr die Höchststände noch sehen und überschreiten werden. Das ist jetzt gelungen und zwar mit richtig Schwung. Zwischen 900 und 1000 haben wir uns eigentlich gar nicht aufgehalten, weil das waren damals die 900, jetzt sind wir über 1000 und das haben wir gestern an einem Tag übersprungen. Es gab eine ganze Reihe von Gründen, aber es gab vor allen Dingen einen Grund und das war tatsächlich dieser Deal mit Hertz, mit dem Autovermieter. Hertz will oder hat 100.000 Tesla bestellt, wahrscheinlich Model 3, man weiß gar nicht so genau, was es für Autos sind. Ich denke mal hauptsächlich Model 3 und das ist zum einen ein Riesenauftrag, der größte Elektroautoauftrag in der Geschichte, 4,2 Milliarden sind. Billionen wäre auch nicht schlecht, aber es sind 4,2 Milliarden, auch das ist natürlich eine ordentliche Größenordnung. Das Besondere ist zum einen, dass Tesla keinen Rabatt gibt. Normalerweise wird bei solchen großen Aufträgen ordentlich Rabatt gegeben. Gerade die Mietwagenhersteller lassen sich da doch ordentliche Nachschläge und Discounts einräumen. Tesla macht das ja grundsätzlich nicht, gibt überhaupt keine Rabatte, auch nicht mal an Hertz und nicht mal bei diesem Auftrag. Und noch eine Besonderheit ist eigentlich, dass ein solcher Auftrag, den hätten sicherlich auch andere gerne, aber es wäre, selbst wenn Tesla, selbst wenn Hertz irgendwo anders hätte bestellen wollen, kein anderer Hersteller hätte in dieser Stückzahl liefern können, weil so viele Elektroautos werden bei den meisten anderen noch gar nicht produziert. Also insoweit zeigt es wieder mal, dass Tesla vorne dran ist und dieser Vorsprung, der wird eher nicht kleiner im Moment. Und jetzt vielleicht sogar noch größer, weil diese 100.000 Autos werden hier vermietet, vorher werden gefahren von wahrscheinlich Millionen von Menschen und von denen werden sicherlich einige dann danach sagen, hey, hat mir so gut gefallen, kaufe ich mir. Also das ist gleich ein 3-4-facher Gewinn für Tesla und zeigt einmal mehr, dass man tatsächlich vorne wegfährt. Ob das jetzt so viel im Kurs ausmacht, weiß ich nicht, aber die Börse hat ja immer recht.
Zum Anlass genommen, dass es dann eben, dass diese runde Marke überwunden wurde. Es ist ein bisschen untergegangen, das ist auch noch eine andere Meldung. Tesla Modell 3, meistverkauftes Auto in Europa im September.
Ja, das ist wirklich erstaunlich. Es gab ja schon, in Deutschland war das Model 3 ja schon sehr gut im September, in einigen Ländern, in England war es die Nummer 1. Jetzt ist es in ganz Europa die Nummer 1 mit 24.500, das Model 3 deutlich vor dem Renault Clio mit nur 18.000 und man sieht doch hier an den Veränderungen, ich glaube Tesla ist der einzige, der gewachsen ist im Vergleich zu 2020 und 2019. Da gibt es nochmal Wachstum beim
Hyundai
Tucson. Den bin ich auch schon mal gefahren. Auch kein schlechtes Auto. Als Leihwagen, witzigerweise. Ja. Auch von Hertz sogar. Also tatsächlich ist das eine Überraschung. Klar, September ist immer ein besonders starker Monat für Tesla. Insoweit wird sich das sicherlich im Oktober nicht wiederholen. Aber mit sowas hätte man noch vor einem Jahr überhaupt nicht gerechnet, dass Tesla da mit seinem Model 3 ganz vorne wegfährt. Und tatsächlich, jetzt kommt das Model Y noch auf den Markt, was ja sich in China und in den USA sogar besser verkauft als das Model 3. Also Tesla wird, wenn überhaupt, an einer Sache scheitern, dass man die Produktion nicht rechtzeitig hochfeiert. Da muss jetzt tatsächlich die Grünheide in Betrieb gehen und da muss auch Texas in Betrieb gehen, damit man die hohe Nachfrage dann auch bewältigen kann. Und diese 100.000 Autos mehr, das ist schon eine ganze Menge. Das macht in diesem Jahr über 12% des gesamten Umsatzes aus. Also mal gucken, ob da noch weitere Deals kommen. Kann ja auch passieren.
Aber man ist noch im Zeitplan. Gibt es das Neues von Grünheide oder auch Texas? Dieses Jahr soll es noch losgehen.
Ja, das ist das Letzte, was man gehört hat, dass dieses Jahr die Produktion starten soll. Vielleicht noch kurz zum Aktienkurs. Ich schreibe auch gerade den Meinung-Report und schreibe meinen Lesern, die übrigens das erste Mal empfohlen habe ich die Aktie 2017 zu 52 Euro. Jetzt sind wir bei über 900 Euro. Das sind, glaube ich, 1.600%. Aber ich habe 2 Teilverkäufe gemacht. Jetzt wird nichts mehr verkauft. Kaufen, liegen lassen, das war noch nicht alles.
Und passt da. Okay, dann schauen wir mal weiter. Bei BYD werden übermorgen, also am 28.10., die Zahlen vorgelegt. Kannst du auch eine positive Überraschung geben?
Am 28.? Ich glaube, am 29.
Oder am 19.
Oder? Ich glaube, das ist immer nicht so ganz klar. Ich glaube, am Freitag, aber die Aktie ist auch sehr gut gelaufen, hat auch viele Gründe, auch vollkommen zu Recht, ist immer noch viel zu günstig im Vergleich, nicht nur zu Tesla, auch zu vielen anderen Elektroautoherstellern. Gab jetzt auch eine Reihe positiver Analystenkommentare. Die Halbleitertochter Semiconductor, die geht jetzt dann an die Börse, da hat man grünes Licht bekommen. Und ja, das sieht so aus, als wenn das einen ähnlichen Verlauf nimmt, die Aktie. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Und auch hier glaube ich, dass BYD sehr gute Zahlen vorlegen wird, weil die letzten Monate Verkaufszahlen schon sehr gut waren. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass man die Prognose fürs Gesamtjahr anheben wird. Also hier glaube ich, also bei Tesla kann man auch noch einsteigen, aber hier muss man eigentlich sogar einsteigen, auch wenn Rekordhoch, das ist, schreckt ja immer viele ab, aber für mich sind Rekordstände eher Kaufsignale. Gerade bei Aktien, die wirklich, oder bei Unternehmen, die wirklich einen richtigen Lauf haben und wo das auch fundamental begründet ist.
Wohl manche auch mal zurückschrecken, wenn die Aktie eben so
auf die ich kaufe hier tatsächlich lieber hier als hier, obwohl es hier natürlich besser gewesen wäre, aber hier weiß ich natürlich nicht, wie es weitergeht. Ja. Und hier sah der Chart wirklich erschreckend aus, während jetzt ein klareres Kaufsignal kann es eigentlich kaum geben. Und jetzt haben wir natürlich auch in Hongkong das Allzeithoch längst rausgenommen und ja.
Wobei wir auch gleich noch eine Alternative hätten, worauf man setzen könnte, wenn man sich nicht traut, in Anführungsstrichen jetzt noch reinzugehen bei BYD. Aber vorher schauen wir noch auf Warta, obwohl die Aktie unter 130 notiert. Du warst ein bisschen unkonsequent.
Ja, aber jetzt glaube ich, dass sich das schnell ändern wird. Okay. Was haben Warta und Tesla gemeinsam?
E-Mobilität als Wachstumsfaktor.
Die sind beide im Batterie-E-Mobility-Index. So, ja, den sehen wir gleich noch.
Genau.
Aber die haben noch mehr gemeinsam. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass mich Warta unheimlich an Tesla im Jahr 2019 erinnert. Damals war fast jeder Analyst gegen Tesla. Es gab viele Leerverkäufe. Es wurde das Wachstumspotenzial überhaupt nicht gesehen, sondern immer nur, die Konkurrenz kommt und alles wird ganz schlimm. Ähnliches bei Warta jetzt. Hier sehen wir sogar schon den Index. Sage ich kurz dazu nochmal was? Oder machen wir gleich? Gehen wir nochmal eins zurück.
Gehen wir noch jetzt zur Aktie.
Sonst wird es ein bisschen zu durcheinander.
Ja.
Also Warta tatsächlich bringt ja am 11. November Zahlen, am 11.11. pünktlich zum Karnevalsbeginn. Und ich habe nochmal geschaut, die letzten Zahlen waren im August. Und im Vorfeld der Zahlen ist die Aktie in den 2 Wochen zuvor von unter 140 auf über 160 gestiegen. Gut, 160 werden wir jetzt nicht ganz schaffen, aber wir sind ja auch nicht unter 140, sondern sogar unter 130. Aber ich glaube, es könnte ähnlich laufen, dass im Vorfeld der Zahlen es noch zu Kurssteigerungen kommt, weil ich nämlich glaube, dass die Zahlen erstens sehr gut werden. Das war übrigens hier nicht der Fall, wie man auch am Kursverlauf sieht. Und zweitens, weil ich davon ausgehe, dass Warta auch die Prognose fürs Gesamtjahr anheben wird. Das wiederum hat den Grund, dass jetzt Apple die AirPods 3 auf dem Markt hat, die mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Warta-Batterien bestückt sind. Man hatte die Produktion gerade erst ausgebaut und jetzt wird man da die Bänder rollen lassen und fleißig Batterien für die AirPods produzieren. Und da ich glaube, dass die sich sehr gut verkaufen werden, glaube ich auch, dass Warta die Prognose anheben werden muss oder wird müssen. Und dazu kommt natürlich noch die E-Mobilitätsfantasie. Da ist quasi täglich mit einer Ankündigung zu rechnen, mit einer Partnerschaft. Und ich sage es nochmal, wenn Varta jetzt nicht in Deutschland notiert wäre, sondern in den USA, an der Nasdaq zum Beispiel, dann hätten wir jetzt schon Kurse wahrscheinlich von, ich würde sagen, sogar doppelt so hoch, denn die Amerikaner sehen das Potenzial bei solchen Werten doch ein bisschen eher. Aber das kann ja in Deutschland noch kommen und ich glaube, das wird auch kommen.
Dann kommen wir jetzt zu der Gemeinsamkeit. Hat sich ja gerade schon ins Bild geschummelt, also der E-Mobilität-Index. Wir haben auch die Zusammensetzung.
Es gibt E-Mobilität, Batterie und Wasserstoff, aber das ist der
Batterie. Das ist natürlich Batterie, genau, da steht es auch. Nicht zu verwechseln natürlich. Da sehen wir jetzt auch, welche Unternehmen drin sind.
Und das haben wir gerade gesehen, rekordhoch. Das liegt natürlich, jetzt haben wir gleich die Erklärung, warum rekordhoch. Tesla ist mit 25, jetzt male ich hier wieder drin rum, das sieht man wieder nichts, mit 25% oder sogar 26% das Schwergewicht. Die Gewichtung wäre sogar noch höher. Es waren mal alle Werte gleichgewichtet zum Start 2019. Aber die Tesla-Gewichtung wäre jetzt wahrscheinlich über 50%, aber bei 25 ist ein Cap drin, das wird einmal im Monat überprüft. Und wenn die Gewichtung höher geht, dann wird das wieder reduziert. Aber dieser Index gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Ich habe mir auch selbst zusammengesetzt, okay. Aber selbst jetzt nach 2 Jahren würde ich das nicht anders machen. Denn hier sind wirklich Werte drin, die erstens allesamt gut gelaufen sind. Vielleicht bis auf hinten die beiden letzten, der Batteriehersteller LG Chem. Mhm. Die Gewichtung ist doch deutlich geschrumpft. Und SQM, der Lithiumproduzent, auch. Aber alle anderen finde ich wirklich erstklassig, würde ich auch einzeln allesamt kaufen. Wir haben tatsächlich neben Tesla noch BYD, die auch sich sehr gut entwickelt haben, Albemarle als Lithiumproduzenten. Varta ist, wie angesprochen, mit dabei, hat sich auch gut entwickelt seit 2019 und Samsung SDI und Livent nochmal ein Lithiumproduzent. Also Batterien, Lithium, Elektroautos, alles drin. Hier ist ein Zertifikat, das bildet den Index 1:1 nach. Das gibt es erst seit Sommer. Ja. Aber der Index ist auf Rekordhoch, das Zertifikat auf Rekordhoch und ich glaube, das war noch längst nicht alles. Denn ich habe es ein paar Mal gesagt, Batterien sind knapp, Lithium ist knapp, die Preise steigen. Die Hersteller müssen sich keine großen Sorgen machen.
Dann lassen wir jetzt mal das Thema Elektromobilität erstmal hinter uns. Schauen auf Zahlen, die vorgelegt wurden oder auch einige Ankündigungen von Facebook. Gestern nachbörslich gab es die Zahlen. Was machst du draus? Wie ist deine Meinung dazu?
Die Zahlen waren ungefähr im Rahmen und das ist schon mal ganz gut, weil da hätte man Schlimmeres erwarten können. Die Befürchtungen waren ja wirklich groß, dass nicht nur die Zahlen schlecht werden, sondern die ganzen Probleme, die Facebook hat, gerade auch mit Apple, mit dem Betriebssystem, dass er diese Nachverfolgung nicht mehr so möglich macht oder gar nicht mehr sogar in großen Teilen. Snap hat ja schlechte Zahlen geliefert. Also insoweit war man ganz beruhigt, dass Facebook die Zahlen im Rahmen waren. Der Ausblick war etwas schwächer als gedacht, aber auch hier hatte man vielleicht insgeheim hatte man noch Schlimmeres erwartet. Und dann kam natürlich positiv, dass Facebook ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat. Das wurde sehr gut aufgenommen. Und Mark Zuckerberg hat auch gesagt, er will sich zukünftig wieder mehr oder massiv auf die Jüngeren fokussieren. Das ist natürlich auch wichtig, weil das ist natürlich für die Werbetreibenden die beliebteste Zielgruppe. Also kam alles gut an. Die Aktie hat dann auch nachbörslich leicht zugelegt. Sogar ja ganz ordentlich. 2-3%, glaube ich, waren es in dem Dreh. Aber trotzdem, ich bleibe dabei, ich bin kein Freund von Facebook, weil ich es einfach nicht mag, wenn man so abhängig ist von Kundendaten und ohne die verdient Facebook kein Geld. Und da wird man noch lange Zeit Probleme haben werden. Also insoweit Zahlen gut, bisschen Kursberuhigung, aber dass jetzt hier so eine massive Trendwende einsetzt, das sehe ich eher nicht.
Ja, die hat trotzdem noch viele Probleme seitens Whistleblowerinnen.
Und ja, da kommen noch einige, glaube ich, jetzt von unten nach oben, die sich gerne mal reden hören und die sicherlich nichts Gutes über Facebook sagen. Sagen ehemalige Mitarbeiter ja selten über ihren Ex-Arbeitgeber.
Das stimmt. Na gut, wir werden es weiter verfolgen. Man muss nicht unbedingt dabei sein, deiner Meinung nach.
Nein, muss man nicht.
Auf Alphabet, da gibt es heute am Dienstag nachbörslich das Zahlenwerk fürs vergangene Quartal.
Genau, man sieht ja, die Aktie hat sich toll entwickelt, bis vielleicht auf die letzten 4 Wochen. Da ist nicht mehr viel passiert im Kurs, aber seit Jahresanfang ein sattes Plus. Und ich glaube tatsächlich, dass Alphabet sehr gute Zahlen vorlegen wird, denn gerade YouTube wollte ich sagen. YouTube ist, wächst ungemein schnell. Die Einnahmen werden da, glaube ich, ordentlich zunehmen. Google ist ja eine Krake im Internet. Also ohne Google-Werbung ist man eigentlich fast nichts mehr. Und da, glaube ich, könnte es wirklich eine positive Überraschung geben, zumal auch viele Branchen jetzt wieder aktiv werden, die lange Zeit ein bisschen ruhiger waren, sei es jetzt die Reisebranche, Buchungsportale etc. Also da erwarte ich mir schon eine positive Überraschung. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass dann diese Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst wird. Ob ich jetzt darauf wetten würde, weiß ich nicht. Aber man sollte diese Aktie haben. Ist übrigens auch eine Aktie des Sparplans meiner Tochter. Ich sage es nochmal gerne, seit mittlerweile 5 Jahre läuft der Sparplan schon? Ja, die ist echt schon, ja.
Ist schon so alt.
Die ist schon 7. Ja, ja, ich habe sie dann morgen noch zur Schule gebracht. Also das sollte man sich nicht entgehen lassen. Da sollte man dabei sein, ob jetzt vor oder nach den Zahlen ist eigentlich relativ egal.
Man hat ja auch gesehen, in der Anfangsgrafik seit 2016 die ordentliche Performance seitdem. Das war jetzt ja nur der Jahreschart. Und da sah es schon super aus. Und da haben wir ja auch gesehen, Microsoft lief eben fast so gut wie Alphabet.
Genau, das ist wirklich erstaunlich, dass Microsoft tatsächlich sogar besser gelaufen ist als Amazon in den letzten 5 Jahren. Und auch in diesem Jahr ein sehr, sehr schöner, geradliniger Kursverlauf. Kleine Mini-Korrekturen immer mal wieder und jetzt nochmal auf ein neues Rekord hoch raus. Aber auch hier glaube ich, dass die Zahlen gut werden heute Abend, also Dienstagabend. Denn Microsoft ist auch in vielen Bereichen sehr stark unterwegs. Gerade das Cloud-Geschäft ist natürlich so das Wachstumspferd, was man da reitet. Aber auch viele andere Bereiche, wie auch im Hardware-Bereich. Das Surface verkauft sich nach wie vor sehr gut. Also auch da glaube ich, dass dieser Trend noch lange nicht vorbei ist. Das ist eine Aktie, die leider meine Tochter nicht bespart. Da
war ich auch nicht.
Nee, da bin ich noch dabei, die Aktien auszusuchen. Okay. Da muss ich noch mal überlegen. Ja, ist ein heißer Kandidat, das auf jeden Fall. Es ist immer die Frage, wie lange so ein Trend sich fortsetzt. Bei Sparplänen geht es ja nicht um die nächsten 2-3 Jahre, sondern es geht um 10 oder sogar 15 Jahre. Und da kann natürlich viel passieren. Aber dass Microsoft in 15 Jahren von der Bildfläche verschwunden ist, das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
Dann waren wir ein bisschen spekulativer. Wir schauen auf Valneva, da warten wir auf Zulassung des Corona-Impfstoffs noch immer. Gibt es Neuigkeiten?
Nee, gibt es nicht. Aber ich finde, man muss gar nicht darauf warten, weil also alles andere als eine Zulassung ist kaum denkbar. Nach den sehr positiven Studiendaten, besser als AstraZeneca, sowohl in der Wirksamkeit als auch in der Verträglichkeit. Und ich habe ja schon mal gesagt, als wir letzte Woche haben wir darüber gesprochen, da waren wir, glaube ich, so bei 17 Euro. Da habe ich mich schon gefragt, wieso wir dieses Hoch nicht schon längst wieder erreicht haben. Jetzt haben wir es fast erreicht. Es gab jetzt auch einige Kursziehanhebungen. Erst kam ja Goldman Sachs von 14,50 auf 27,50. Jetzt sind wir bei fast 22 dann. First Berlin kam dann gestern 14,40 auf 23,80. Und ich habe mein Kursziel auch erhöht von 25 auf 50. Also wenn die das verdoppeln, verdoppel ich das auch. Also das hat natürlich auch einen Hintergrund. Also im Moment ist Valneva 2,2 Milliarden. Da kann man immer ganz gut ausrechnen. Bei 22 Euro, 2,2 Milliarden. BioNTech liegt bei 61 Milliarden. Klar, BioNTech hat den Impfstoff am Markt, der wird auch verkauft, aber Valneva wird relativ sicher auch auf den Markt kommen, weil man die Zulassung meiner Ansicht nach erhalten wird. Da kann natürlich immer noch irgendwas schiefgehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Und warum sollte Valneva nicht irgendwann zumindest 10% des Umsatzes von BioNTech machen mit seinem Impfstoff, der ja dann wirklich auch was Neues ist, der sich offenbar, einige Experten haben gesagt, sich sehr gut als Booster eignet und wir werden ja zukünftig nur noch Booster brauchen. Und warum sollte Valneva nicht 10% des Umsatzes machen? Und dann könnte ich auch auf einen Börsenwert von 5 Milliarden kommen. Und bei 5 Milliarden Börsenwert bin ich nun mal bei 50 Euro. Ist jetzt eine ziemlich einfache Rechnung, aber es weiß natürlich keiner. Aber BioNTech sagen auch einige, ist zu teuer. Weil einige sagen, die Aktie kann sich noch verdoppeln. Ich sage, Valneva kann sich noch verdoppeln.
Okay, da behalte ich das auf jeden Fall im Hinterkopf und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich vergesse es garantiert. Nein, ich versuche mich daran zu erinnern an die 50 Euro.
Ist natürlich nochmal, Biotech ist immer riskant. Insoweit sollte man hier nicht sein Haus verkaufen und das Geld investieren, sondern nur das Geld nehmen, was man auch verlieren kann.
Ja.
So wie es immer so schön heißt. Niemand will Geld verlieren, aber...
Aber das ist, was man zur Not verlieren kann, genau. Solar Edge, schauen wir da noch drauf. Wie agiert man denn hier momentan als Anleger? Was ist da?
Ja, kaufen, unbedingt, schnell. die Zeit eilt. Nein, die Zeit, es gibt wirklich ein Event, das jetzt ansteht. Am Sonntag beginnt, jetzt habe ich den Namen, die Klimakonferenz heißt COP26, heißt die genau, in Glasgow. Und da wird man sich auch auf konkrete Sachen verständigen müssen, sollte man zumindest. Und wenn es etwas gibt, was wichtig ist, um die Klimaziele zu erreichen, dann ist es der Ausbau erneuerbarer Energien. Es gab ja vor einigen Wochen eine Studie von der IEA, dass man bis 2050 die Solarenergie vervielfachen muss. Das wird der wichtigste Energieträger irgendwann. Und diese Studie ist auch an alle Teilnehmer verschickt worden. Und das wird sicherlich ein großes Thema sein. Solar muss es sein. Also wäre fahrlässig. Und da glaube ich, dass tatsächlich der Fokus verstärkt wieder auf Solarwerte gelenkt wird. Und man sieht es ja auch, die Aktie hat sich jetzt schon bewegt. Man hat hier diesen Widerstand bei 300. Das ist echt ein langer, langer Widerstand. Den haben wir jetzt überschritten. Wieder über 300 Dollar. Das könnte so ein Startschuss sein. Zunächst mal der erste Zielrichtung Rekordhoch. Das hatten wir im Januar bei 370. Das ist für mich, die Jinko Solar gefällt mir auch gut. Aber so vom Chance-Risiko-Verhältnis die Top-Solaraktie, weil man eben viel macht. Man macht Wechselrichter, man macht Power Optimizer, man macht auch Batterien für Solaranlagen, Antriebsstränge für Elektroautos. Also man ist da sehr breit aufgestellt und das ist eine Aktie, die man haben muss. Und ich glaube, das ist langfristig. Das ist übrigens auch tatsächlich ein Kandidat sogar für den Sparplan meiner Tochter, weil diese Firma wird es in 10 Jahren oder 15 Jahren mit Sicherheit ist nichts, aber relativ hohe Wahrscheinlichkeit noch geben. Und das könnte aus einem jetzt so 12 Milliarden Unternehmen auch mal ein 100 Milliarden Unternehmen werden. Also das könnte mal ein Verzehnfacher sein. Und jetzt ist, glaube ich, kein schlechter Zeitpunkt einzusteigen. Kaufsignal, ja. Klimakonferenz.
Gut, günstiger Zeitpunkt. Also bei Solar Edge dann schon mal zuletzt noch auch auf Encarvis. Auch da haben wir vor kurzem ein Kaufsignal gesehen. Auch da wurde so ein langer Seitwärtstrend nach oben
das aufgelöst. Nochmal, ich versuche es nochmal. Nochmal so eine ganz lange und hier unten immer aufgesetzt. Also ganz enge Range. Sehr langer Zeitraum, über ein halbes Jahr. Und jetzt auch dieser Ausbruch nach oben, auch über die 200-Tage-Linie. Encarvis ist ja ein Solar- und Windparkbetreiber in Europa. Der Firmensitz ist in Deutschland. Eine schöne Firma, ist so ein bisschen sehr hochgehypt worden zu Jahresbeginn. Aber jetzt hat man das mittlerweile mehr als abgebaut, diese leichte Übertreibung. Jetzt ist die Firma auch relativ attraktiv wieder bewertet. Man hat jetzt einige Zukäufe gehabt. Und auch hier spielt die Klimakonferenz eine Rolle. Und da ist immer eine Frage bei den Solarparks, wie ich die bewerte. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Und die kann man auch deutlich höher bewerten. Und ich glaube, das wird auch wieder passieren. Denn auch die Nachfrage nach Solarparks ist recht hoch, weil die Renditen gar nicht mal so schlecht sind. Jetzt muss man mal sehen, wie sich die Modulpreise entwickeln. Aber unterm Strich ist das einer der wenigen Solarparkbetreiber, die man an der Börse kaufen kann. In Europa, glaube ich, sogar fast der einzige. 7C-Solarparken gibt es noch, etwas kleiner, aber das ist eine Aktie, die, glaube ich, auch profitiert von der neuen Koalition, die wir höchstwahrscheinlich bekommen werden. Also alles passt, politisch passt es, wirtschaftlich passt es und jetzt passt sogar noch der Chart.
Dann kann man jetzt, wenn man möchte, einsteigen.
Wenn man möchte, kann man das machen.
Gut, also das war's für heute. Danke dir.
Ja, gern.
Danke auch für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal.